So, ich freue mich jetzt ganz besonders, Monika Dammann und Max Stadler anzukündigen. Dazu ganz kurz, sie ist von der Universität Zürich. Frau Dammann hat Geschichte und Ökonomie an der Universität Zürich studiert, promoviert und sich habilitiert. Sie hatte Forschungsaufenthalte am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien, IFK. Am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, war Professor am Communication Studies Department an der McGill University in Montreal, Postdoc Fellow am German Historical Institute in Washington DC, am Internationalen Kolleg für Kulturtechnikforschung IKKM in Weimar, Förderprofessorin am Historischen Seminar der Universität Basel und Fellow am Center for Digital Cultures Research Lab Leuphenia, Universität Lüneburg. Sie forscht zur Mediengeschichte des Kriegsfilms, Wirtschaftsgeschichte, Materialfluss, Warentransporte, Güterdistribution und Aufkommen lokaler Logistik, zu Rechtsgeschichte und da besonders zu erwähnen die Habil-Schrift zum Copyright. Authors and Apparatus, a Media History of Copyright. Und die wird nämlich auch in der Wissenschaftsgeschichte, Moment, die wird von Urheberrechtlern und Juristen, Entschuldigung, ich bin verrutscht, von Urheberrechtlern und Juristen besonders geschätzt und geachtet. Und sie hat auch Wissenschaftsgeschichte zu Röntgenstrahlung und zu Wissenschaftsgeschichte insbesondere von materieller Kulturen, Geschichte immaterieller Güter, Geschichte Logistik, Geschichte des Data Centers. Also kurz eine sehr, sehr lange Liste und ist auch noch politisch tätig in den Friedensinitiativen, was uns als FIF natürlich besonders freut. Sie hat eine wunderschön designte Homepage, die es auch wert ist, mal zu besichtigen. Und der heutige Vortrag, Wer hat das Sagen über digitale Infrastrukturen, historische und ethnografische Beobachtungen, basiert auf Ihrer Arbeit gemeinsam mit Max Stadler, Data Centers, Edges of a Wired Nation. Die beiden beschreiben den Wandel in den 80er Jahren, also 1980er Jahren natürlich, mit der Privatisierung staatlicher Telekommunikationsunternehmen, der mit der Relativierung von Fragen des Gemeinwohls, der Mitbestimmung oder der sozialen Beherrschung von Technologie einherging. Heute sehen wir wieder einen tiefgreifenden Wandel. Die Hyperscale-Rechenzentren der Plattformökonomie, die ressourcenintensiven Blockchain-Technologien der Finanzwirtschaft und der Handelskrieg zwischen den USA und China um die Vorherrschaft, etwa um Halbleiter oder KI. All diese Sachen werfen neue Fragen auf nach dem Verhältnis zwischen neuen Technologien, alten Nationalstaaten und international operierenden Tech-Konzernen. Welche Interessen prägen also die Politik digitaler Infrastrukturen? Welche Konfliktlinien sind auszumachen? Und welche Handlungsspielräume müssten sich die Zivilgesellschaft zurückerobern? Darauf bekommen wir heute Antworten aufgrund ethnografischer Studien und Fallstudien. Und jetzt viel Spaß mit Dammann und Schatten.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich. Es ist für mich und Max Stadler eine große Ehre, hier zu sein. Wir sind ja beide Historikerinnen und Historiker und insofern sind die Informatikerinnen für den Frieden und soziale Verantwortung uns natürlich auch als historische Akteure und Quellen ein Begriff. Ich möchte zuerst noch kurz Max Stadler vorstellen, der mit mir dieses Buch gemacht hat, das Sie gleich im Bild sehen. Max Stadler hat, glaube ich, ursprünglich auch mal Kognitionswissenschaften studiert in Osnabrück, hat dann im Imperial College in London promoviert und ist jetzt Vertretungsprofessor an der Bauhaus-Universität in Weimar. Er ist wirklich auch ein Spezialist der Computergeschichte. Wir verweisen eben auf die zwei Bücher, die wir kürzlich publiziert haben. Es ist eben das eine zu Data Centers, erschienen bei Lars Müller Publishers. Das können Sie im Buchhandel kaufen. Darin findet sich zum Beispiel auch ein Aufsatz von Kihan Espangisi und Moritz Mehr zum ZAR, zum Zentralen Ausländerregister der Schweiz, wie das entwickelt wurde, informationstechnisch. Ich sage das, was vorhin ja einen Vortrag gab in dieser Thematik. Und dann hab ich in einem Forschungsseminar eine Hybridpublikation gemacht, zusammen mit Studentinnen. Was ist neu an der New Economy? Und das ist im Verlag rausgekommen, Intercom, der Max Stadler zusammen mit Kolleginnen und Kollegen kürzlich gegründet hat, ein toller Verlag, kollektives Publizieren unter hybriden Bedingungen. Nun, was uns zwar interessiert, ist eben der Zusammenhang von alten Infrastrukturen und New Economy. Und geleitet sind wir von der These, dass die Cloud nur verstanden werden kann, wenn sie eben aus Wirtschafts-, Umwelt-, Technik-, Sozial- und rechtsgeschichtliche Perspektive betrachtet wird und analysiert wird, und zwar eben mit einer integralen Perspektive, die alle Perspektiven vereint. Heute fokussieren wir im Vortrag auf das Verhältnis von Nationalstaaten und Unternehmen und die Umbrüche in den 1990er Jahren, das werden Sie sehen, sind für uns besonders signifikant, und ich glaube, da muss noch mehr Forschung gemacht werden. Die Privatisierung von ehemals staatlichen Kommunikationsinfrastrukturen müssen wir heute aus dem Blick der New Economy nämlich nochmals neu betrachten. Die Entdeckung der sogenannten New Economy durch die Politik, insbesondere im Rahmen einer Standortpolitik, gilt es eben auch genauer und kritisch zu betrachten. Auf der nächsten Folie sehen Sie den Aufbau unseres Vortrags. Wir werden eigentlich Ihnen anhand von zwei Fallstudien werden wir der Frage nachgehen, welche Interessen die Politik digitaler Infrastrukturen geprägt haben. Diese zwei Fallstudien sind zur Schweiz. Wir werden zeigen, welche Konfliktlinien auszumachen sind und welche Handlungsspielräume sich die Zivilgesellschaften, das interessiert sicher alle hier, auch wieder zurückerobern müsste. Damit würde ich gerne das Wort Max Stadler geben, der eigentlich den zweiten Teil vorstellt, und das ist seine Fallstudie zur PTT. Unsere beiden Studien können Sie auch in erweiterten Fassungen eben im Buch Data Centers nachlesen. Dieses Buch hat übrigens ganz viele Preise, Designpreis gekriegt. Also es sieht nicht nur schön aus, sagen wir immer, sondern es ist auch gut. Max, du hast das Wort.
Okay, danke schön. Also danke auch meinerseits für die Einladung. Freut mich sehr. Und im Folgenden wollen wir, wurde schon gesagt, ausgehend von dem erwähnten Buch Data Centers, einige der angesprochenen Punkte etwas näher ausführen. Das Buch selbst deckt, ist ja auch schon durchgeklungen, ein etwas breiteres Spektrum ab, als wir es heute tun werden. Das Thema bzw. der Fragenkomplex dieser Tagung, Selbstbestimmung in digitalen Räumen, was bedeutet es? Für Demokratie geht es auch anders, hat uns bzw. unsere Kolleginnen und uns, die mit an diesem Buch beteiligt waren, wenig verwunderlich, vielleicht tatsächlich mehr oder weniger stets begleitet, auch wenn es keineswegs ursprünglich zumindest das Hauptanliegen war, diesen Fragen nachzugehen. In gewisser Weise sind sie allerdings durchaus unvermeidbar. Und hier vorab vielleicht einfach nur ein paar Aspekte kurz illustrativ rauszugreifen. Ein Thema oder eines der Themen, die in diesem Buch angeschnitten wird, sind die Verflechtungen von Huawei mit dem Schweizer Telekom-Sektor. Das ist hier links illustriert in dieser Baustelle eines Rechenzentrums. Ein Thema, in das wir zunächst eher zufällig und naiv reingestolpert waren und für das wir dann Lena Kaufmann, eine Ethnologin, mit an Bord geholt hatten. Und auch ein Thema, also wir sprechen hier von 2018-19, das sich damals als zunehmend heikel entpuppte. Hier ging es also um Dinge, die heute gerne mit Labels wie technologische Souveränität, Technonationalismus und dergleichen versehen werden. Oder ein bisschen anders gelagerter Fall, der auch in dem Buch behandelt wird, das sieht man hier in der Mitte, das sogenannte CSCS oder Swiss National Supercomputing Center in Lugano in Tessin. Das ursprünglich in den 80er Jahren aufgegleist wurde, damals noch vorwiegend als Industrie- bzw. regionalpolitische Maßnahme im Schatten von amerikanisch-japanischen Konkurrenzkämpfen in puncto Supercomputer. Und mittlerweile stellt sich dort zum Beispiel die Frage, ob und inwieweit ein staatliches, öffentliches Forschungsinstitut in Sachen High-Performance-Computing noch mithalten können wird, praktisch angesichts entsprechender Angebote von Amazon, Google, Alphabet und dergleichen. Oder nochmal ein ganz anders gelagerter Fall hier rechts. Wir haben wiederum 2018-19 uns auf die Spuren der damals relativ überschaubaren Crypto-Mining-Szene in den Schweizer Alpen begeben, in abgelegene Bergdörfer, wo es kaum noch Einwohnerinnen gibt, aber umso mehr Staudämme und Kraftwerke, wie man hier rechts Sie zieht auch da sind uns solche Fragen entgegengetreten, in dem Fall durchaus dem Klischee entsprechend als technolibertärer Traum von der Nicht-Fremdbestimmung, das heißt durch Zentralbanken oder dergleichen, sowie aus Sicht der Bewohner als Hoffnungsschimmer, Wiederbelebung der Dörfer auf Basis neuester Technologien. Ökologisch betrachtet waren derartige Versionen oder Visionen natürlich auf Sand gebaut, trotz oder wegen der nur vermeintlich unproblematischen alpinen Hydroelektrizität, die hier eine tragende Rolle spielte. Gut, anders gesagt, Fragen nach Bestimmung, Selbstbestimmung, nach Mitsprache und Kontrolle, nach Souveränität, auch nach Sustainability treten einem entgegen quasi, wohin man auch geht, wo auch immer sich diese Infrastrukturen des digitalen materiell verdichten. Und das tun die offensichtlich in relativ vielgestaltiger Art und Weise, nicht nur in Form der Themen mit Vorliebe durch die Zeitungen geistern, KI, Algorithmen, Chip-Engpässe und dergleichen, sondern in mehr oder weniger alltäglichen, mehr oder weniger lokal-globalen Überlagerungen. Im Folgenden möchten wir, um soll zu wählen, auf zwei Beispiele etwas näher eingehen, wobei sich das erste weniger um die Frage dreht, ob es denn auch anders geht, eher um die vielleicht etwas triviale Beobachtung, dass es schon mal anders ging und vielleicht ja nicht so kommen hätte müssen. Es ist jedenfalls tatsächlich noch nicht so lange her, dass es anders war, knapp 30, 40 Jahre. Und das erste Beispiel dreht sich entsprechend um den Staat, wenn man so will, ein Akteur, der in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren durchaus eine Art Imagewandel durchgemacht hat. Gerne spricht man heute wieder etwa von Industriepolitik, vom Staat als Innovationstreiber, dass der Staat unternehmerisch agieren sollte, dass ein Staat ein unternehmerischer Staat sein kann und sollte und dergleichen. Es handelt sich also um eine Art ideologische Verschiebung, die sich erst allmählich auch in historischen Narrativen niederschlägt. Das hat ja Monika Dommann schon angedeutet. Also ein neuartiges Interesse an der Rolle staatlicher Strukturen oder Agenturen in der Geschichte, wenn ich das hier so sagen darf, der Digitalisierung und entsprechend weniger Interesse, zum Beispiel an deren militärischen Ursprüngen und dergleichen, wie das lange Zeit der Fall war. Was ich unter anderem meine, sieht man hier illustrativ, also die versunkene alteuropäische Welt von Bundespost und allgemeiner der PTTs, deren nationale quasi kartellartige Struktur von Zulieferbetrieben und dergleichen. Auch das war eine alles andere als heile Welt. Ich denke, ich erzähle den meisten Zuhörern nichts Neues, wenn ich das sage. Massiv konfliktbeladen in den 70er Jahren und insbesondere in den 80er Jahren, wie man hier an dieser Selektion von zeitgenössischen Interventionen sieht. Kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, von Neu-Links, aus gewerkschaftlicher Perspektive oder aus neoliberaler Perspektive. Alle hatten was auszusetzen an diesen eingeschliffenen Strukturen, an der Bundespost, die zwar, so hieß es etwa hier in diesem Büchlein ganz links, die Post im Griff der Konzerne, der größte Investor der BRD überhaupt war, aber, Zitat, faktisch keiner parlamentarischen Kontrolle mehr unterlag, geschweige denn sozialpartnerschaftliche Mitgestaltung. Die Postgewerkschaften ihrerseits beschwerten sich über, Zitat, weltmarktvermittelte Entstaatlichungstendenzen, die kommende Herrschaft privater Computer- und Telekommunikationsmultis. Und hier ganz rechts aus neoliberaler Ecke sorgte man sich wenig überraschend, zum Beispiel über die Innovationsfeindlichkeit der Bundespost, dieser verschlafenen Behörde und ihrer ebenso verschlafenen Hoflieferanten wie zum Beispiel Siemens. Gut, in groben Zügen ist diese Geschichte oder sind derartige Geschichten, die sich ja nicht nur in der BRD zuzogen, hinlänglich bekannt. Allerdings hatte diese Gemengelage oder hatten diese Fragen, die damals etwa an die Bundespost gerichtet wurden, nach Mitgestaltung, nach Kontrolle und dergleichen, Fragen, die also durchaus einen gewissen Aktualitätswert besitzen, lange Zeit und eigentlich noch immer relativ wenig Einfluss darauf, wie diese Geschichte digitaler Infrastrukturen sozusagen imaginiert wird. Deutlich populärer in dieser Hinsicht ist und war auch im deutschen Sprachraum zum Beispiel die Story vom ARPANET, von mir aus eben dieses Protokolls, TCP/IP, aus naheliegenden Gründen natürlich. allerdings mit dem Effekt, dass diese Assemblage Bundespost, die in den 90er Jahren nicht einfach verschwunden ist, sondern mutiert ist in unzählige Fusionen, Mergers, Privatisierungen und dergleichen sich fortgepflanzt hat, mehr oder weniger rausgeschrieben wurde aus der Geschichte. In anderen Worten, und hier spreche ich vielleicht in erster Linie über meine, also die Historikerzunft, man weiß über diese Dynamiken erstaunlich wenig. Darüber muss man vielleicht keine schlaflosen Nächte verlieren. Es ist aber auch keine gute Voraussetzung, über Gegenwart und Zukunft nachzudenken. Und tatsächlich zirkulieren ja jede Menge historisch angereicherte Narrative, die aus mehr oder weniger gut gemeinten Beweggründen instrumentalisiert werden, um diese oder jene Agenda zu forcieren, die aber der Komplexität dieser Entwicklung tendenziell ausweichen. Hier wiederum als Beispiel liebt es zum Beispiel die Story, hier sieht man eine Variante, dass die CDU bzw. die Co-Regierung 1982 Glasfaser sozusagen gecancelt hätte, jedenfalls verbockt mit Konsequenzen bis heute. Was nicht ganz falsch ist, aber eben auch nicht so ganz richtig ausgeblendet wird in dieser Erzählung zum Beispiel, die nicht ganz triviale Frage, woher die für den Ausbau veranschlagten knapp 300 Milliarden D-Mark eigentlich herkommen hätten sollen, oder aber wieso eine sogenannte Arbeiterpartei, also die SPD, in dieser Erzählung als visionäre Glasfaserbefürworter auftauchen, eine Technologie pushen wollten, die zumindest im damaligen Verständnis kaum Arbeitsplätze schaffen würde, dafür umso mehr Arbeitsplätze wegrationalisieren, oder was genau das Interesse der heimischen oder einheimischen Telekomindustrie hätte sein können, an einer Technologie Fiber Optics, diese zu forcieren, die größtenteils auf, wie man damals sagte, ausländischen Patenten beruhte. Ausblenden tun solche Verkürzungen, also nicht zuletzt die Tatsache, dass die Geschichte der New Economy letztlich eine Geschichte von Deindustrialisierung und wirtschaftlicher Transnationalisierung ist, sich also kaum in solche nationalen Korsette, wie die CDU wollte dieses, die SPD jenes, zwängen lässt. Aus demselben Grund, jedenfalls historisch betrachtet, sind Fragen nach Selbstbestimmung oder nach demokratischer Kontrolle noch mit einem großen Fragezeichen versehen. In vielerlei Hinsicht wurde ja genau diesen typischerweise lokal und national verankerten Mechanismen seither der Boden entzogen. Das ist aber auch ein Grund oder eine Motivation, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Ganz ähnliche Problemlagen finden sich dann auch zum Beispiel in der Schweiz. Und bevor ich gleich das Wort wieder an Monika Dommann zurückübergebe, möchte ich quasi geografisch überleiten mit einem Fall, mit dem wir uns im Buch etwas genauer auseinandergesetzt hatten. Es handelt sich dabei um keinen besonders spektakulären Fall, ja um eine Art Mikrokosmos, anhand des man relativ plastisch durchdeklinieren kann, was in dieser Hinsicht verschwunden ist. In dem Fall eine staatliche Institution, eine Organisation. Monika Dommann wird dann gleich darauf eingehen, was stattdessen in derartigen Überresten entstanden ist. Man sieht hier auf dieser Folie ein etwas trostloses Ambiente, jedenfalls im heutigen Zustand. Seinerzeit, nach dem Bau 1967, handelt es sich immerhin um das größte Rechenzentrum der Schweiz, betrieben eben von der PTT, den Schweizer Posttelegrafen und Telefonbetrieben, die ähnlich der Deutschen Bundespost überhaupt eine Organisation der Superlative war. Größter Arbeitgeber der Schweiz, größter Immobilienbesitzer der Schweiz, mit einer der größten Investoren der Schweiz. Ferner handelte es sich um eine Organisation, die, so hieß das, dem Gemeinwohl verpflichtet war. Service public, sagen die Schweizerinnen, und nicht dem Profitmotiv. 1967 wurde dieses Rechenzentrum also gebaut, ein ziemlich typisches Produkt dieser Boomjahre, überhaupt ein Fortschrittssymbol. Knapp 400 Menschen, vorwiegend junge Frauen, fanden da so eine Arbeit. Und noch deutlich mehr zählt man den Forschungspark, zu dem dieses Rechenzentrum gehörte, dazu. Es gab eine Cafeteria, ein Wohnheim, einen Sportclub. Damalige Beobachterinnen meinten gar Anzeichen von Staatssozialismus, humanem Kapitalismus und Ähnlichem daran zu erkennen. Heute ist von dem ehemaligen Glanz nicht mehr viel geblieben. Das Gebäude ist mehr oder weniger unbenutzt bzw. unvermietbar. weil Asbest belastet. Darüber hinaus ist auch gar nicht so klar, wem dieses Rechenzentrum eigentlich gehört, welche Real Estate Management Firma gerade das Sagen hat. Swisscom, der teilprivatisierte PTT-Nachfolger, hatte den Komplex Ende der 90er Jahre abgestoßen, um Geld aufzutreiben für eine anstehende Mobilfunk-Lizenzauktion. Anders gesagt, dieses Rechenzentrum verkörpert das Schicksal derartiger Institutionen quasi idealtypisch. Eine relativ idealtypische Trajektorie findet sich hier. Das ist hier nochmal illustriert anhand dieser drei Stationen. Ganz links die vermeintliche Idylle der Anfangsjahre, die 60er mit vielen Autos und Parkplätzen und Arbeitsplätzen. In der Mitte eine mehr oder weniger charakteristische Episode aus den Umbruchsjahren, den 80er Jahren, als auch die Kritik an der Schweizer PTT lauter wurde, weil sie, oder das war einer der vielen Vorwürfe, keine Politik des Gemeinwohls mehr betrieb, sondern Technologiepolitik für Banken, Großkonzerne und dergleichen. Das umstrittene Bauvorhaben bezog sich auf einen geplanten Erweiterungsbau des Rechenzentrums, gegen den 1984 eine Bürgerinitiative mobilisierte, unter anderem mit dem Argument, dass ein solcher Erweiterungsbau das lokale Stadtbild zerstören würde. Anders gesagt, der Begriff Gemeinwohl überhaupt geriet nun in Schlittern. Und ganz rechts sieht man, wenn man so will, den Stand der Dinge heute. Im Moment wird gerade versucht, das verwaiste Areal, also den ehemaligen PTT-Forschungspark, an den Mann bzw. die Frau zu bringen, in Form von, wie es da heißt, Traumwohnungen. Oh Mann, jetzt ist meine Stimme weg. Ob das so unausweichlich war, sei hier dahingestellt, vielleicht offensichtlich, aber ist auch an diesem Ort eine Welt, eine bestimmte Konfiguration von Nation, Staat und Technologie versunken. Nicht nur dieses Rechenzentrum natürlich oder das Rechenzentrum umgebende Forschungspark, sondern etwa auch die Schweizer Telekom-Industrie, die bis in die 80er und 90er Jahre noch existierte, mehr oder weniger national konfiguriert, mehr oder weniger heimisch. Auch die geriet unter anderem aufgrund explodierender Forschungs- und Entwicklungskosten, aufgrund der resultierenden Suche nach größeren Märkten und dergleichen massiv unter Druck. Das alles sollte ganz sicher kein Grund zur Nostalgie sein, was sich aus der Beschäftigung mit dieser Telekommunikationswelt vor der Deregulierung schnell ergibt, ist wenig überraschend, dass auch diese national und nationalistisch getönte Welt eine Welt voller Demokratiedefizite war. Wenn heute also wieder von technologischer Souveränität und dergleichen fabuliert wird, hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass Lehren aus dieser damaligen Zeit gezogen werden. Umgekehrt ist diese Erzählung vom Verschwinden, von der Auflösung aber auch trügerisch. Zwar ist damaligen Träumen und Hoffnungen zum Trotz auch in der Schweiz, ebenso wenig wie in Deutschland, kein Silicon Valley oder dergleichen entstanden. Das heißt aber nicht, dass sich gar nichts getan hätte. Es kommt durchaus darauf an, wie man hinschaut, wo man hinschaut. Und damit übergebe ich das Wort an Monika, die sich mit solchen Fragen auseinandergesetzt hat.
Ja, genau. Ich muss gleich ein bisschen um Entschuldigung bitten, dass meine Stimme nicht ausfallen wird, so hoffe ich. Aber vielleicht ab und an kommt das Licht, weil hier an der Universität Zürich gibt es ein zu intelligentes Lichtsystem. Also wenn man sich nicht ordentlich bewegt, dass das einfach abstellt. Dann wird es einfach nur kurz dauern, bis ich die Hand hebe und dann ist es wieder eingerichtet. Max hat schon darauf hingewiesen, es entstand kein Silicon Valley in der Schweiz. Das Silicon Valley kennt jeder. Es ist nicht wirklich ein Tal, sondern vielmehr ein Standort der Hightech-Industrie, dessen Wurzeln auf die Vacuum Tube Production in den 1930er Jahren zurückgeht, das muss ich nicht erklären. Nach 1970 etablierte sich Silicon Valley als Bezeichnung für die Computerindustrie der amerikanischen Westküste und steht inzwischen für Garagenökonomie, Tesla-Autos und Internet-Giganten. Doch wer kennt das Crypto Valley? Jetzt Sieht man leider, ja, genau. Wer kennt das Crypto Valley? Es ist auch kein Tal, sondern eine der potentesten Kantone der Schweiz. Gemessen am BIP pro Kopf befand sich der Kanton Zug im Jahr 2017 auf Platz 2 hinter Basel-Stadt und 92% über dem Schweizer Durchschnitt. Der Kanton ist seit der Jahrtausendwende, also seit 2000, stark gewachsen. Im Jahr 2018 lebten im Kanton gemäß eidgenössischer Volkszählung 126.837 Menschen. Diesen Menschen standen im gleichen Jahr 33.038 im Handelsregister eingetragene Unternehmen gegenüber, also eine Firma auf vier Menschen. Ich habe in meiner Fallstudie untersucht, welche Spuren die Idee des Crypto Valleys in einem konkreten Raum hinterlassen hat und werde Ihnen nun an meinem Beispiel zeigen, dass die sogenannte ortslose Cloud und auch die dezentralen Kryptowährungen und Blockchains an ganz realen Orten der Welt andocken. Und dass man, wenn man die Frage untersuchen will, wer das Sagen über digitale Infrastrukturen hat, ganz genau auch auf Rechtspraktiken und die Arbeit in Anwaltskanzleien schauen muss und auf Länder wie die Schweiz, wo juristische Lösungen für Kryptowährungen und Blockchain auf einem globalen Markt erarbeitet und zur Verfügung gestellt wurden und werden. Das Crypto Valley oder der Kanton Zug konnte in einem ganz spezifischen Zeitfenster attraktiv werden für Developers und Geschäftsleute, als es darum ging, schnell und flexibel maßgeschneiderte juristische Lösungen für dezentrale Plattformen zu finden, auf denen dann verschiedene Business-Ideen andocken konnte. Am 22. August 2013 veröffentlichte das Handelsregisteramt Zug einen neuen Eintrag. Sie sehen ihn hier auf der Folie. Es ging um die Bitcoin Swiss AG. Die Firma diene, so die Statuten, dem Zweck, ich zitiere, Dienstleistungen rund um alternative Zahlungsmethoden zu erbringen, mit dem Zusatz, dass es dabei um die Bereitstellung von Möglichkeiten zum Kauf und Verkauf alternativer Zahlungsmethoden gehe. Unter den eingetragenen Verwaltungsratsmitgliedern des Barer Startups war unter anderem Niklas Nikolaisen, dänischer Staatsangehöriger, aufgeführt. Ein paar Wochen später, im Oktober 2013, publizierte dasselbe Handelsregisteramt den Eintrag der Monetas AG und fast ein Jahr später, schließlich am 14. Juli 2014, veröffentlichte wiederum das Handelsregister den Eintrag der Stiftung Ethereum. Gemäß Stiftungszweck soll die Stiftung insbesondere der Förderung von neuen, offenen, dezentralen Softwarearchitekturen dienen und dezentrale, offene, neue Technologiestrukturen ermöglicht, gefördert und erhalten werden. Im Vordergrund steht die Förderung der Entwicklung des sogenannten Ethereum-Protokolls. Unter den Mitgliedern des Stiftungsrats der russisch-kanadische Staatsangehörige Vitalik Buterin. Mit diesen drei Handelsregistereintragen beginnt im Kanton Zug eine Episode der jüngsten Wirtschaftsgeschichte, die ab 2014 unter dem Label Crypto Valley in den Medien auftauchte. Die Geschichte der Entstehung von informationstechnischen Infrastrukturen für Finanztransaktionen basiert also nicht bloß auf Hardware und Software, neben den hierfür notwendigen Computerprogrammen, die von nomadischen Developers gecodet werden, den White Papers, das sind die Projektpapiere der IT-Branche, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind, den Serverfarmen, greifen die dezentralen Blockchain-Architekturen noch auf andere in gewissen Ländern und an spezifischen Orten verankerten Infrastrukturen zurück, auf die rechtlichen Regulativen der Finanzaufsicht und die Dienstleistungen von Anwalts- und Treuhandskanzleien. Der Kanton Zug ist ein Kristallisationspunkt dieser Infrastrukturen. Am Beispiel des kleinen Kantons Zug lassen sich die Beziehungen zwischen nationalem Recht, lokaler Politik und der global tätigen New Economy besonders gut studieren. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich im Kanton spätestens seit den 1960er Jahren ein dichtes Netz von Treuhand- und Anwaltskanzleien mit Expertise im Bereich Holding und Domizilgesellschaften und Dienstleistungen im Bereich von Steuern für eine internationale Klientel angesiedelt hat. Nach der Lektüre von vielen Handelsregistereinträgen und Medienberichten führte ich mit einigen Akteuren zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 Gespräche. Ich interessierte mich insbesondere für die Zeit zwischen 2013 und 2016. Die ausgewählten Interviewpartner wurden im Schneeballsystem kontaktiert. Sie repräsentieren einen Ausschnitt damaliger Ereignisse. Die Gesprächspartner sind allesamt weiterhin in Zug tätig und wohnhaft. Sie sind meist mittleren Alters, Männer und etabliert in der Zuger Gesellschaft. Und sie sind alle überzeugt von der Zukunftsträchtigkeit der Kryptowährung und Blockchain und Kanton. Ich merkte oft, dass sie ihre Geschichten nicht das erste Mal erzählen. Es sind dieselben Geschichten, die wohl auch schon Geschäftspartnern, Investoren oder Journalisten erzählt wurden. Ich versuchte ihnen neu zu entlocken. Manchmal gelang es mir. Ich werde heute aus Zeitgründen bloß auf zwei Interviews genauer eingehen. Ein Bürogebäude hinter dem Bahnhof. Gleich gegenüber befindet sich das Handelsregisteramt des Kantons Zug. Die Wege sind kurz hier in Zug. Unten in der Lobby steht beim Fenster eine Stierplastik aus Polyester mit dem Logo der Bitcoin Swiss AG. Der Stier wird in der Finanzwelt als Symbol für die sogenannten Bullish Markets benutzt, das heißt Märkte mit steigenden Kursen. Auch oben in den Büroräumlichkeiten entdeckte ich den Stier wieder auf einem knalligen Kunstwerk in der Lobby, das Sie hier sehen. Ein mit Bitcoin-Ketten geschmückter Stier steht in kämpferischer Pose vor einer Felswand. Wer das Crypto-Rally betritt, betritt eine Welt, deren Sprache und Symbole von Außenstehenden erst entschlüsselt werden müssen. Vieles, aber nicht alles, dreht sich in dieser Welt um die Entwicklung der Kurse. In den funktionalen Räumen, aufgeteilten einfache Sitzungszimmer und Großraumbüros, erblickte ich viele Großbildschirme, auf denen die Kurven der Kurse der Währungen live verfolgt werden können. Niklas Nikolaisen ist Gründer und Präsident des Boards der Bitcoin Swiss AG. Er empfängt mich herzlich. Er trägt sein langes Haar zusammengeknotet. Seine Kleidung, schwarze Hosen, schwarzer Gilet mit einer Goldkette mit Bitcoin-Münzen und ein schwarzes langes Jackett erinnert mich eher an die Männer auf dem Cover der Beatles-Platte Yellow Submarine als an einen Lizenzbanker in Spe. Niklas Nikolaisen ist ein begnadeter Erzähler und viele seiner Geschichten hatte ich schon auf YouTube oder in Interviews gehört. Ich hatte ihn auf einem Image-Video zusammen mit einer Gruppe einen beschneiten Schweizer Berg besteigen und oben die Bitcoin-Fahne hissen sehen. Selbst bei den kleinsten Begebenheiten seines Lebens kam Niklas Nikolaisen immer wieder zum ganz Grundsätzlichen. Er führt seine libertäre Einstellung, die ganz offensichtlich wird, auf seine Erfahrungen in den Jugendjahren in Afrika zurück. Korrupte Diktatoren könnten auf das Geld ihrer Bürger zurückgreifen und sich bereichern oder Kriege führen, erzählte er mir. Sein Traum, eine Welt, in der das Geld nicht Teil der Politik, sondern ein Neutral Tool of the People sein würde. Finn Brandon hat den utopischen Charakter der Projekte herausgearbeitet, welche bei der Entwicklung von Cryptocurrencies seit den 1980er Jahren involviert waren. Man muss dabei die Cypherpunk-Community erwähnen oder die Open-Source-Communities, die auf Mailing-Lists kommunizierten. Oder die Hack-Conferences, wo Programmierer mit Legal Hackers der Electronic Frontier Foundation zusammenkamen. Oder die Betreiber illegaler Geschäfte und Aktivitäten, die an anonymen Transaktionskanälen interessiert waren. Oder die Utopisten, die an Kryptowährungen herumdachten, weil sie an Privacy interessiert waren, an Freiheit oder weil sie Kryptowährungen als Hebel für eine allgemeine Transformation der Welt entwickelt wurden und sich dabei auch von den liberalen Ökonomen der Österreicher Schule Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek inspirieren ließen. Jenem Friedrich von Hayek, der den Staat darauf beschränken wollte, den Einzelnen, ich zitiere, gegen den Druck der Gesellschaft zu schützen, was seiner Ansicht nach, ich zitiere, nur die Institution des Privateigentums und all die mit ihm verbundenen freiheitlichen Einrichtungen des Rechtsstaats zustande bringen könnten. Eine Schubwirkung konnten allerdings diese krypto-anarchischen Visionen, die ich sie benennen würde, zur Zeit der Höhepunkt der globalen Finanzkrise im Herbst 2008 entwickeln. Zur Zeit der schwersten Bankkrise seit der Great Depression der 1930er Jahre konnte Dezentralisierung nun als die Erlösung von einem als korrupt wahrgenommenen Bankensystem wahrgenommen werden. Nikolaisen wurde im Jahr 2010 auf das Thema Bitcoin aufmerksam. Eine religiöse Semantik der Bekehrung schwingt in den Erzählungen von Nikolaisen mit. Etwa wenn er erzählt, dass er das Paper nicht mal zur Hälfte durchgelesen, aber sofort gewusst hätte, dass das System funktionieren könnte. Oder wenn er von den Predigten erzählt, die er in seiner Zeit bei der Credit Suisse gehalten habe. Mit dem Geld von Freunden und Bekannten, die er teilweise auch bei der Bank Credit Suisse kennengelernt hatte, hat er sich ab 2012 daran gemacht, Bitcoin Suisse zu gründen. Man beachte übrigens die Anspielung seines Firmennamens Bitcoin Suisse auf Credit Suisse. 2013 erfolgte der Eintrag ins Handelsregister, den wir zu Beginn gesehen hatten. Die Schweiz als Konföderation von Kantonen mit direkter Demokratie und Neutralität ist ebenfalls zentral in Nikolaisens Gründungserzählung der Bitcoin Suisse AG. Der Entscheid für die Schweiz als Firmenstandort sei nach einem Vergleich mit Singapur, Kanada, Dubai, UK und Luxemburg gefällt worden. In einem Staat wie Singapur, in dem Gay People mit Gefängnis bestraft würden, möchte er beispielsweise nicht leben wollen. Der temporäre Aufenthalt der Gruppe rund um das Mathematikgenie Vitalik Buterin in Zug, es handelt sich um einen Studienabbrecher mit einem Thiel Fellowship, wurde zum Dreh- und Angelpunkt jener Entwicklung, die heute eben als Entstehung des Crypto-Valleys bezeichnet werden könnten. Die Schweizer Presse berichtete ab Frühling 2014 immer wieder über Vitalik Buterin und die Visionäre und Programmierer der Ethereum WG an der Greenbachstraße 55 in Baar. Die Artikel lesen sich wie Exkursionen auf einen anderen Planeten und wie ein Versuch, die mit Flüchtigkeit assoziierten Begriffe Ether und Ethereum an einer Örtlichkeit festzumachen. Das liest sich dann beispielsweise so. Ich zitiere aus der Handelszeitung. Es ist morgens um 10 Uhr ruhig, und am einzigen Briefkasten vor diesem grauen Wohnblock steht Ethereum Switzerland GmbH. Der freistehende Wohnblock ist in zwei Zonen unterteilt. In den unteren Stockwerken sind die Schlafräume untergebracht. Oben ein großer Arbeitslärm mit offener Küche. Laptops stehen herum. Auf einer Herdplatte brutzelt Speck. Die Fenster sind vollgekritzelt mit Formen und Organigrammen. Das Gebäude ist Wohngemeinschaft, Arbeitsort und Gasthaus in einem. Nur 8 Leute sind an diesem Morgen anwesend. Nun, um zu verstehen, warum Vitalik Ethereum zusammen mit anderen in einer temporären WG im Kanton Zug gecodet hat, muss man aber den Schauplatz wechseln und die Anwaltskanzleien eben in Zug genau unter die Lupe nehmen. Ich machte mich auf den Weg und traf den Spezialist für Bitcoin und Crypto-Law, Luca Müller, in seinem Zürcher Büro im ehemaligen Industriequartier Zürich. Hier sehen wir das Sitzungszimmer, das ich kurz bevor er den Raum betrat, fotografiert habe. Er erzählte mir, dass 2012 die Anfrage einer amerikanischen Kanzlei an seine Kanzlei MME gelangt sei, ob Bitcoin in der Schweiz angeboten werden könne. Darauf begann sich der Anwalt und Partner von MME, eben Luca Müller, mit Hilfe der Publikation Bitcoin, a Primer for Policymakers, Sie sehen hier gleich den Titel, in die Materie einzulesen. Die Schrift also ist ein enthusiastisches Plädoyer für Bitcoin-Technologie und künftige Innovationen auf dem Gebiet und empfiehlt Regierungen, diese nicht zu verbieten, sondern die Experimente regulatorisch zu begleiten. Im Februar 2014 empfing Luca Müller dann in seinem Büro Charles Hoskinson von Ethereum für ein erstes Briefing zur Frage, wie die Entwicklung und die Lancierung von Ethereum juristisch aufgesetzt werden könnte. Bei den nächsten Meetings seien dann unter anderem auch Gavin Wood, Joseph Lubin und eben Vitalik Buterin dazugekommen. Müller erzählte mir, dass er zuerst gar nicht gewusst habe, was für eine Rolle Vitalik Buterin in diesem Team spiele. MME sei die erste Anwaltskanzlei in der Schweiz gewesen, die sich mit der Materie beschäftigt habe. Er habe sofort gemerkt, dass seine Kunden einer anderen Generation entstammen würden. Seine Klienten seien ausschließlich an der Sache und nicht an Geld interessiert gewesen, hätten es auch nicht gemocht, wenn er jeweils wieder eine Rechnung geschickt habe. Zunächst sei die Rechtsform der GmbH im Zentrum gestanden, doch Buterin habe nach einer Möglichkeit gesucht, ein Open-Source-Protokoll zu entwickeln, das öffentlich ist und niemandem gehört. Für ihn kam damit eine rechtliche Struktur mit Eigentümern nicht in Frage. Ich zitiere dann Müller wieder, da haben wir gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit ohne Eigentümer und das ist eine Stiftung. Die Anwaltskanzlei griff also auf die traditionelle Schweizer Rechtsform der Stiftung zurück, die dadurch charakterisiert ist, dass sie einzig am Wille des Stifters zum Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung orientiert ist. Die Idee einer in Stein eingeschlagenen Organisation habe Vitaliks Idee der Dezentralisierung entsprochen, erzählt mir Luca Müller. Nach der Gründung und der Lancierung des Projekts wurde die Struktur dann mit der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA besprochen. Das ist nun sehr schweizerisch, da wird etwas in Zug gemacht und dann schlussendlich in Bern abgesegnet. Es wurde festgestellt, dass auf diese Struktur keine finanzmarktrechtlichen Bestimmungen Anwendung finden. Und so hat mir dann Luca Müller rückblickend gesagt, dass die Struktur folglich richtig für diesen spezifischen Anwendungsfall gewesen sei. Nun, Vitalik Buterin ist im Dezember 2014 dann nach Singapur weitergezogen. Obwohl er eine Spezialaufenthaltsbewilligung gekriegt hat, als Start-up mit Potenzial, die er noch hätte verlängern können. Bei der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug sieht man sich rückblickend bestätigt, dass man Ethereum unter diesen Umständen in Zug ansiedeln konnte. Diese Ansiedlung sei ein wichtiger Puzzlestein für das Entstehen der Blockchain, des Blockchain-Ökosystems in Zug und damit auch in der Schweiz gewesen, erklärt mir das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zug. Dabei sei die Nähe zu den Protagonisten eine Stärke dieses kleinen Kantons entscheidend gewesen. Dasselbe gilt auch für Xapo, ein Unternehmen, welches Wallets für Digitalwährungen anbietet, und von Palo Alto im Silicon Valley 2015 nach Zug angelockt werden konnte. Die Verheißung Crypto Valley hatte Utopisten, Kriminelle, Developers, aber dann auch Investoren und Trendscouts der Banken und Berater nach Zug gelockt. Im August 2017 kam auch der Schweizer Wirtschaftsminister Bundesrat Schneider-Ammann zum Bezug nach Zug und er lobte den Mut des Standortes, Neues auszuprobieren. Das lokale rechtliche Know-how der Pioniere in Zug war in Bern auch gefragt für die Strategie einer nationalen Regulierung. Im Sommer 2018 hat das eidgenössische Finanzdepartement einen runden Tisch zu Blockchain und organisiert unter Einbezug der Experten aus Zug. Die Jurisdiktion wurde also bottom-up betrieben, die nationale Regulierung griff auf lokal erarbeitete Lösungen zurück. Schweizer Data Center und Blockchain-Unternehmen breiten sich gerne mit Bergen und Bunkern an. Sie müssen nur mal im Netz ein bisschen die Filmchen anschauen. Die alten Bilder neutraler Schweizer mit Bergen voller Bunker, die für Diskussion, Neutralität und atomkriegssicheren Schutz sorgen. Als ich Niklas Nikolaisen zum Gespräch traf, hatte ich noch eine Frage, ganz am Schluss, an den fast schon Schweizer und beinahe schon Schweizer Banker, bevor ich im Februar 2020 sein Büro verließ. Ich wollte wissen, ob die ehemaligen Armeebunker in der Schweiz wirklich besonders gut geeignet seien zur Aufbewahrung des Swiss Crypto Vaults für die Crypto Assets, die an einem geheimen Ort in den Schweizer Bergen gelagert sind. Selbstverständlich sei die Lösung gemäß dem internationalen Standard geprüft und zertifiziert, antwortete mir Nikolaisen. Und selbstverständlich hätten sie ein redundant Setup. Bei den Bergen gäbe es aber ein Problem, und das sei die Feuchtigkeit. Eine Grube mit 20 Meter Beton wäre wohl viel geeigneter. Ich höre nun ein totales Rauschen und ich hoffe, das ist bei Ihnen nicht so, mache nun einfach weiter. Als ich eine Latte Macchiato in einem Café trank, das Bitcoin und Ethereum akzeptierte, blickte ich nochmals zurück auf all meine Interviews. Ich ließ in Gedanken die anarchistischen Ideale einer dezentralen Organisation des Finanzwesens aus den 1990er Jahren und ihre affirmativen Rufe nach einer Revolution nach der Finanzkrise 2008 nochmals Revue passieren. Und die Visionen, das Vertrauensproblem der Banken und des Zahlungsverkehrs durch eine Delegation an Algorithmen zu lösen. Meine Fallstudie zum Crypto Valley hat allerdings gezeigt, dass sich die Entwickler dezentraler Technikinfrastrukturen trotzdem an ganz realen Räumen konzentriert haben, beispielsweise in der temporären Wege an der Greenbachstraße 55 in Barbeitszug. Ich bin in den Selbstdarstellungen der Bitcoin-Protagonisten auf viele Geschichten gestoßen, deren Motive tief in der Geschichte der Schweiz verankert sind. Die Schweizer Berge spielen weiterhin eine zentrale Rolle in den vielen Erzählungen über die Schweizer Cybersecurity im Zeitalter der NSA und schließt damit an Schweizer Narrative aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg an. Ein anderes zentrales Narrativ ist jenes über die besondere Affinität der Schweiz als eine durch Offenheit gekennzeichnete dezentrale Organisation zur dezentralen Blockchain-Technologie. Dass sich Firmen wie Bitcoin Swiss AG oder Projekte wie die Stiftung Ethereum für Zug entschieden, um ihr Projekt rechtlich zu verankern, zeigt die hohe Bedeutung, welche der Frage nach dem regulatorischen Rahmen auch für dezentrale Technikinfrastrukturen zukommt. Die libertären Visionen und Versatzstücke von Technikutopien aus Kalifornien hatten an verschiedenen Orten der Welt eine Tech-Szene beflügelt, von der sich der Kanton Zug, intergenerationale Grenzgänger und Vertreter aus dem Big Business ebenso wie eine Reihe von wirtschaftsfreundlichen Bundesräten anstecken ließen. Der Kanton Zug half bei der Vermittlung von Visas und Wohnungen. Die Stadt zeigte sich schnell offen für Bitcoin und akzeptierte sie für bestimmte Gebühren. Und sie erhoffte sich davon auch Impulse für eine Smart City Strategie. Auch die Finanzbranche arbeitete fleißig daran, sich die Kryptogeldwelt als Spekulationsfeld zu erschließen. Vor allem aber waren Anwaltskanzleien vor Ort präsent, um lokal erarbeitete und national anschlussfähige Regulative aufzustellen, mit Verankerung in einem attraktiven Steuersystem und einem zurückhaltenden Regulator der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Wir kommen zum Schluss. Die beiden Fallstudien aus der Schweiz zur Abwicklung des RZ Ostermundigen und zur Lancierung des Crypto Valley in Zug haben gezeigt, dass wir uns noch viel stärker als bisher mit der Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Staat, dem Recht und Telekommunikations- bzw. Informationstechnologiefirmen beschäftigen müssen. Während sich in den 1980er und 1990er Jahren Kritik am Überwachungspotenzial durch Großrechner, die Militärnähe der Informatik und auch an den Ursprüngen des World Wide Web in Big Science gefunden hatten, hat man eigentlich ein bisschen verpasst, genauer hinzugucken, was damals in der Gegenwart passiert ist, dass nämlich das Arrangement zwischen Staat, Infrastrukturen und Unternehmen sich fundamental verändert hat im Bereich von Kommunikation und Informationstechnologien, wie das Max Stadler sehr schön aufgezeigt hat. Statt Staatsbetrieben, die nun als ineffizient galten, sind nun Unternehmer für den Aufbau und den Betrieb von IT-Infrastrukturen zuständig. Was unter Souveränität der Nationalstaaten, unter der Souveränität der Nationalstaaten geblieben ist, ist die nationale Regulierung dieser Dienstleistungen. Wir können hier sogar eine Renationalisierung von IT beobachten. Und hier spielt das Recht eine entscheidende Rolle. Auf globalen Märkten mit internationaler Arbeitsteilung haben sich nationalstaatliche Jurisdiktionen für IT-Infrastrukturen herausgebildet. Der Kanton Zug hat durch das Label des Crypto Valley diese Arbeit an Jurisdiktionen auch mit eigenem Standortmarketing verknüpft. Bei diesem neuen Arrangement zwischen Politik und Privaten ist es also wichtig, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure diese Arbeit nicht den Anwaltskanzleien überlassen, sondern sich auch diesen Themen annehmen, sich international austauschen und die Themen des Betreibens, der Regulierung und der Jurisdiktion von digitalen Infrastrukturen damit demokratisieren. Vielen Dank für das Interesse.